Ich finde die Verletzlichkeit deswegen so wichtig, weil je mehr wir auf die Verletzlichkeit reflektieren, desto klarer wird eben, dass die Verletzlichkeit die eigentliche Grundlage ist für die Frage, was kann ich für den anderen tun? Die Verletzlichkeit ist im Grunde nichts anderes als eine Stifterin von Achtung, von Respekt. Wenn ich den anderen als verletzliches Wesen betrachte, dann trete ich automatisch zurück.
Herzlich willkommen zum Narabu-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich zu Beginn kurz einmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Giovanni Maio. Ich bin Philosoph und Arzt und habe den Lehrstuhl für Ethik in der Medizin an der Albert-Ludwigs-Universität inne. Mein Auftrag ist es, ethische Gesichtspunkte in die Medizin zu integrieren, um die Medizin zu einer reflektierten Praxis werden zu lassen.
Wie kam es denn, dass Sie Medizin und Philosophie studiert haben?
Ja, ich habe mit Medizin begonnen und das Medizinstudium war derart einseitig, im Grunde eine naturwissenschaftliche Vereinseitigung, die mich umso entschiedener zur Philosophie getrieben hat, weil mir die Fragen, die mich zur Medizin geführt haben, diese Fragen sind in der Medizin selbst, im Medizinstudium kaum aufgeworfen worden, sodass ich die Philosophie dann gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen, was es auf sich hat mit der Frage nach dem Menschen.
Ja, zur Frage nach dem Menschen werden wir später auf jeden Fall auch bestimmt noch zu sprechen kommen. Was sind denn heute Ihre Forschungsgebiete? Welche Themen interessieren Sie denn besonders?
Mich interessieren die anthropologischen Grundlagen der Medizin. Mich interessiert die Frage nach dem Menschen, die Frage danach, wie wir dem Menschen gerecht werden können. Und ausgehend von diesen eher grundlegenden Fragen versuche ich eben, die gegenwärtigen Ausformungen der Medizin kritisch zu reflektieren. Sei es nun die Übertechnisierung der Medizin, sei es die Molekularisierung der Medizin, sei es die Ökonomisierung der Medizin. Das sind so Ansätze, die man kritisch reflektieren muss. Und immer mit der Frage, was ist für den Menschen gut, wenn wir Medizin als eine soziale Praxis verstehen?
Sie sind seit 2005 Universitätsprofessor für Bioethik und seit 2006 Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Können Sie ganz kurz erklären, was Bioethik eigentlich ist?
Ja, das Fach Medizinethik, Bioethik, Ethik in der Medizin ist ein neues Fach, das sich entwickelt hat aus dem Bewusstsein heraus, dass die Medizin mit ihrem rein naturwissenschaftlichen Zugang auf die Welt grundlegende Fragen nicht beantworten kann. Und die Medizin hat begriffen, dass sie eben einer anderen Reflexionsebene bedarf, um Antworten zu finden auf die Fragen, die gerade von Seiten der kranken Menschen aufgeworfen werden. Und Medizinethik beschäftigt sich eben mit diesen Fragen, indem die Medizinethik versucht, die Frage nach dem Guten in der Medizin in einer differenzierten Weise zu beantworten.
Kommen wir vielleicht zu dem ersten Thema, über das ich ein bisschen ausführlicher mit Ihnen sprechen möchte. Mit der Corona-Pandemie ist das Thema der Verletzlichkeit für viele wie seit langem nicht ins Bewusstsein gerückt. Sie haben ein Buch über die Ethik der Verletzlichkeit geschrieben. Vielleicht fangen wir einmal ganz vorne an. Was ist eigentlich Verletzlichkeit und was hat das mit Ethik zu tun?
Ja, die Verletzlichkeit ist im Grunde die Hintergrundfolie menschlicher Existenz. Die Verletzlichkeit ist ein Modus menschlichen Daseins, insofern als die Verletzlichkeit nicht abgestreift werden kann. Und insofern ist es eben wichtig, darauf zu reflektieren, was den Menschen ausmacht, um von dieser Frage ausgehend die Frage nach dem Guten zu klären. Insofern hat die Verletzlichkeit als Grundmoment menschlicher Existenz eine direkte Verbindung zur Frage nach dem Guten. Und somit zur Frage nach der Ethik.
Und was heißt Verletzlichkeit eigentlich?
Ja, die Verletzlichkeit ist die Grundbedingung menschlicher Existenz. Und insofern ist schon mit dem Begriff der Verletzlichkeit schon ein Aufforderungscharakter verbunden. Der Aufforderungscharakter, der schon aus der Möglichkeit, verletzt zu werden, sich ergibt. Die Frage also, wie können wir dem anderen gerecht werden, wenn wir ihn als ein Wesen sehen, das jederzeit in die Situation einer möglichen Verletzung hineinschlittern könnte.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify oder Apple Podcast bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Unser Podcast finanziert sich nur durch Spenden. Wie du uns finanziell unterstützen kannst, erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Warum fällt es uns so schwer, unsere Verletzlichkeit außerhalb von Krisensituationen zu erkennen, wo sie doch immer schon da ist?
Ja, der moderne Mensch neigt dazu, die Verletzlichkeit auszublenden, weil er sich lieber als selbstmächtig wahrnehmen möchte und insofern einem Kontrollimperativ folgt. Er möchte alles kontrollieren und möchte im Grunde die Kontingenz des Lebens nicht anerkennen. Und dadurch entsteht eine negative Konnotierung aller Angewiesenheitsverhältnisse. Der Mensch in unserer Zeit hat ein gebrochenes Verhältnis zur Angewiesenheitssituation seiner Existenz und dadurch marginalisiert er und blendet er alle Angewiesenheitsverhältnisse aus, um sich am Ende als selbstmächtiges Individuum zu betrachten, weil durch diese Blickrichtung er sich der Illusion hingeben kann, alles unter Kontrolle zu haben. Und dann kam Corona und hat gezeigt, dass diese Kontrollerwartung brüsk durchbrochen worden ist und der Mensch zurückgeworfen wurde auf seine Grundbedingungen.
Sie haben gerade gesagt, dass der Mensch eben zurückgeworfen wird auf seine Grundbedingungen. Wenn man an die Verletzlichkeit des Menschen denkt, wird sie ja oft eher als ein Defizit oder Mangel beziehungsweise als negativ und einschränkend aufgefasst. Sie dagegen argumentieren, dass die Anerkennung und der richtige Umgang mit Verletzlichkeit zu einer inneren Freiheit führe. Wie kommen Sie dazu?
Ja, die Verletzlichkeit wird in der Tat einseitig negativ konnotiert, mit der Grundannahme, sie eigentlich abschaffen zu wollen. Und diese Grundannahme halte ich für falsch, weil die Verletzlichkeit natürlich ein Bedrohungsterminus ist auf der einen Seite. Gleichzeitig bedeutet aber Verletzlichkeit auch die Grundoffenheit des Menschen. Wir können nur als offene Wesen existieren und in diesem Offensein, auch in diesem Affizierbarkeit, in dieser Affizierbarkeit des Menschen können wir nur existieren. Und diese Affizierbarkeit, das angesprochen werden können durch äußere Einflüsse, ist der Grundmodus unserer Existenz. Damit geht einerseits die Gefahr einher, dass wir verletzt werden, aber zugleich resultiert daraus auch unsere Chance, nämlich die Chance, uns überhaupt zu entwickeln. Wären wir unverletzlich, müssten wir uns unsere Existenz wie eine Existenz in einem Panzer vorstellen. Und eine solche Existenz wäre dann geschützt vor Verletzungen von außen, aber sie würde erstarren. Sie würde sich nicht entwickeln. Sie würde nichts wahrnehmen können. Insofern ist die Verletzlichkeit deswegen so ein spannender Terminus, als mit der Verletzlichkeit sowohl das Bedrohliche als auch das Ermöglichende mit ausgesprochen wird. Wir sind verletzlich und dadurch stets in Entwicklung. Das ist das Faszinierende an diesem vielschichtigen Terminus.
Können Sie noch mal auf diese Möglichkeitsbedingungen weiter eingehen?
Ich verstehe die Verletzlichkeit wie einen Zustand der Schwebe. Der Schwebe zwischen dem möglichen Sturz in die Verletzung und dem möglichen Sprung in die Weiterentwicklung. Das ist die Verletzlichkeit. Und dieser Sprung, dieser mögliche Sprung in die Weiterentwicklung, der resultiert daraus, dass wir nur durch unsere Verletzlichkeit eben sensibel sein können für andere Gefühlsmomente der anderen. Nur durch die Verletzlichkeit können wir andere verstehen, können wir Empathie empfinden. Nur durch die Verletzlichkeit werden wir tatsächlich auch ein solches Gemeinschaftsgefühl entwickeln, im Bewusstsein einer geteilten Verletzlichkeit mit den anderen. Die Verletzlichkeit ist insofern eine Chance, weil über die Verletzlichkeit wir befähigt werden, in der Anerkenntnis des Verletzlichwerdens Beziehungen zu anderen einzugehen, anderen zu vertrauen, in Gemeinschaften zu investieren. Wir machen uns verletzlich, wenn wir andere vertrauen. Wir müssen diese Verletzlichkeit aber annehmen lernen, um überhaupt mit Menschen in Beziehung treten zu können, um Menschen überhaupt lieben zu können. Wollten wir unverletzlich bleiben, müssten wir uns einschließen und würden keinerlei Beziehungen eingehen können.
Sie sprechen ja also von Verletzlichkeit als Ressource. Oder eben, wie Sie es gerade schon so ein bisschen auch angedeutet haben, als eine Voraussetzung für Liebe. Können Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen weiter ausführen?
Ja, die Verletzlichkeit ist die Voraussetzung für vertiefte Beziehungen. Weil wenn wir die Verletzlichkeit nicht wollten und sie komplett eben abwehren würden, würden wir nicht investieren in Beziehungen, weil die Investition in Beziehungen liefert uns aus, nämlich der Möglichkeit, verletzt zu werden. Und je mehr uns an einer Beziehung liegt, desto größer ist die Gefahr, verletzt zu werden. Daher ist die Verletzlichkeit eben sowohl mit dieser Gefahr verbunden, als auch mit dieser Chance verbunden, über die Anerkenntnis der Eigenverletzlichkeit und über das Zulassen des Verletzlichwerdens eine besondere Tiefe in die Beziehung hineinzutragen.
Wir sind ja als Menschen oder auch als Lebewesen, also die Tiere gehören da ja auch mit dazu, alle verletzlich. Dennoch kann man sagen, dass wir alle irgendwo auch unterschiedlich verletzlich sind und gleichzeitig vielleicht auch alle so ein bisschen doch danach streben, möglichst so wenig wie möglich verletzt zu werden. Können Sie da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen?
Ja, die Verletzlichkeit ist deswegen so ein spannender Begriff, weil sie eben aufzeigt, dass wir, wenn wir auf unsere Verletzlichkeit reflektieren, sofort erkennen, dass wir primär relationale Wesen sind, dass wir Beziehungswesen sind, die wir durch dieses Beziehungshafte unserer Existenz jederzeit mit der möglichen Verletzung konfrontiert werden können. Die symbolische Verletzung, eben nicht beachtet zu werden, ignoriert zu werden, nicht gehört zu werden, missverstanden zu werden. Wir sind allein dadurch verletzlich, weil wir jederzeit in eine Situation hineinkommen können, in der wir nicht verstanden werden. Und dadurch wird deutlich, dass die Verletzlichkeit nicht das ist, was wir einfach abstreifen können, sondern das ist, wofür wir dann eben ein Bewusstsein schärfen müssen. Wenn wir den anderen als einen Unternehmer seiner selbst betrachten, dann werden wir uns gegenseitig instrumentalisieren und uns als souveräne Schöpfer unserer selbst betrachten und nichts für den anderen tun. Wenn wir den anderen aber als verletzliches Wesen ansehen, dann ist mit diesem Blick auf den anderen zugleich eine moralische Verantwortung verbunden, nämlich die Verantwortung, mit dem anderen so umzugehen, dass er nicht verletzt wird, ihn anzuerkennen, ihn zu sehen und verstehen zu wollen. Und deswegen ist aus diesem Begriff der Verletzlichkeit, finde ich, der Imperativ abzuleiten, nämlich im Umgang mit anderen Menschen eine sorgende Haltung einzunehmen. Die Verletzlichkeit ruft nach der Sorge. Wenn wir den Menschen als verletzliches Wesen ansehen, müssen wir sagen, dass wir als Menschen ohne Sorgekultur nicht existieren können. Insofern führt uns die Einsicht in die Grundverletzlichkeit des Menschen in die Einsicht darin, dass wir umso mehr in Sorgekulturen investieren müssen.
Und was würden Sie sagen, was würde gerade Menschen helfen, die vielleicht als weniger vulnerabel gesehen werden, diese moralische Verantwortung auch wirklich ernst zu nehmen, gerade auch gegenüber mehr vulnerableren Gruppen?
Ich habe ein kritisches Verhältnis zum Begriff der vulnerablen Gruppen, weil schon der Begriff der vulnerablen Gruppe suggeriert, als könnte es eine nicht vulnerable Gruppe geben. Und die gibt es nun mal nicht. Wir sind alle verletzlich, aber nicht alle in gleicher Weise. Das ist die Erkenntnis, finde ich, die wir uns verinnerlichen müssen. Wir sind alle verletzlich, aber je nachdem, in welcher Situation wir leben, in unterschiedlicher Form und auch natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die besonders verletzlich sind, am ehesten auf eine besondere Kultur der Sorge hoffen können. Wir müssen also uns sensibel machen für die Bedürfnisse der marginalisierten Menschen, für die Bedürfnisse der Menschen, die eben durch fehlende Anerkennung oder durch Krisensituationen, wie eben in der Medizin, in eine existenzverdichtete Verletzlichkeit hinein stolpern. Und dann brauchen diese Menschen andere, die sie in dieser verdichteten Verletzlichkeit sehen und darauf Antworten finden, die dieser Verletzlichkeit gerecht werden.
Und was würden Sie sagen, was hilft da, um da hinzukommen? Also reicht es schon aus, sich sozusagen seiner eigenen Verletzlichkeit dann letztlich doch auch bewusst zu werden? Erzeugt es das notwendige Mitgefühl, um auch diese notwendige Sorge dann wirklich auch zu tragen?
Ich finde, es ist eben wichtig, in dem anderen zunächst einmal das Wesen zu sehen, das mit mir Verletzlichkeit teilt. Das Wesen, das mit mir verwandt ist. Aber anzuerkennen, dass seine Verletzlichkeit eine andere ist als meine. Und mit der Reflexion auf die Verletzlichkeit können wir nämlich dann sensibel werden für die Spezifität der Situation des anderen. Indem wir durch die Verletzlichkeit nichts anderes machen, als unsere Blickrichtung auf den anderen zu verändern. Verletzlichkeit und die Ethik der Verletzlichkeit, wie ich sie formulieren würde, wäre eine besondere Art und Weise, den anderen zu sehen. Aus der Blickrichtung seiner möglichen Hilfsbedürftigkeit zu sehen, ohne ihn dadurch seine Autonomie zu berauben. Verletzlichkeit und Autonomie sind eben aus meiner Sicht keine Antipoden, keine Gegensätze, sondern sie bedingen einander. Nur weil wir verletzlich sind, können wir uns zu selbstbestimmten Wesen entwickeln. Über die Verletzlichkeit können wir überhaupt erst realisieren, wer wir sind und was uns wichtig ist. Wären wir nicht verletzlich, würden wir diese Introspektion überhaupt gar nicht leisten können. Insofern ist die Angewiesenheit, die Verletzlichkeit die Grundbedingung für Autonomie. Und die Autonomie selber bleibt aber immer von Verletzlichkeitsstrukturen durchzogen. Wir können die Autonomie jederzeit verlieren, durch Erschütterungen, durch Krisensituationen. Und daher ist die Verletzlichkeit eine Blickrichtung auf den anderen, die uns auffordert, in dem anderen das Wesen zu sehen, das autonom gemacht werden muss manchmal durch die Krisen, die manchmal zu durchlaufen sind. Und die Medizin ist voll von solchen Krisen.
Sie bezeichnen Verletzlichkeit auch als eine unhintergehbare Daseinsstruktur, die mit mindestens 4 Grundbedingungen der menschlichen Existenz verbunden ist. Ein wenig ist es vielleicht schon angeklungen, Sie sprechen aber in Ihrem Buch vor allem auch von der Leiblichkeit, dem Verwiesensein, der Unaufhebbarkeit des Unverfügbaren und der radikalen Endlichkeit des Lebens. Können Sie vielleicht diese Aspekte noch mal ein wenig erläutern?
Die Verletzlichkeit ist eine Grundstruktur menschlicher Existenz, allein dadurch, dass der Mensch leiblich verfasst ist. Durch unsere Leiblichkeit sind wir jederzeit eben bestimmten Bedingungen ausgesetzt, über die wir erst sein können. Das heißt also, wir sind durch die Leiblichkeit angewiesene Wesen. Aber eben nicht allein die Leiblichkeit ist es eben, sondern es ist die Relationalität, die uns besonders verletzlich macht, weil wir jederzeit in Situationen gelangen können, in denen wir durch eine fehlende Anerkennung verletzt werden können. Indem wir auf Beziehungen angewiesen sind, verweist uns diese Erkenntnis darauf, dass wir auf etwas angewiesen sind, was wir nicht selbst machen können. Und das macht die Grundverletzlichkeit des Menschen aus. Hinzu kommt natürlich, dass wir in unserer Existenz jederzeit mit Kontingenzerfahrungen konfrontiert werden können. Die Kontingenz unseres Seins können wir nicht abstreifen. Es kann jederzeit etwas eintreten, was wir nicht vorhersehen konnten. Und insofern bewegen wir uns in unserer Existenz jederzeit in einem Modus des Seins, über dem auch ein Damoklesschwert schweben kann, weil die Kontingenz nicht abgestreift werden kann. Und schließlich ist der Mensch natürlich dadurch verletzlich, dass er um die Endlichkeit seiner Existenz weiß, dass jederzeit eben auch das Leben zu Ende gehen kann. Und dadurch wird der Augenblick selbst zu etwas prekärem. Das macht die Verletzlichkeit des Menschen aus, dass er nicht nur endlich ist, sondern darum weiß und dadurch sich, wenn er auf sich reflektiert, sich als ein verletzliches Wesen jederzeit wahrnehmen wird.
Sie beklagen in Ihrem Buch, dass es der modernen Medizin an einer bewussten anthropologischen Fundierung fehle und dass bestimmte Menschenbilder in der Medizin mehr oder weniger unhinterfragt vorausgesetzt werden. Könnten Sie erklären, welche dies sind und was Sie mit der anthropologischen Fundierung genau meinen?
Ja, mir ist es als Ethiker sehr wichtig, auf das Grundlegende zu reflektieren. Und wenn wir die Frage nach dem Guten stellen in der Ethik, müssen wir immer fragen, ja, von welchem Bild des Menschen gehen wir eigentlich da aus, wenn wir diese Frage aufwerfen, was ist gut für den anderen? Und diese Grundfrage nach dem Menschen, das ist das, was mich interessiert. Die Medizin selbst stellt diese Frage nicht. Aber sie beantwortet sie schon, indem sie bestimmte Menschenbilder voraussetzt und ohne sie reflektiert zu haben. Und ein sehr wirkmächtiges Menschenbild, das in der Medizin präsent ist, ohne dass man es darauf reflektiert hat, ist die Vorstellung des Menschen als Mensch-Maschine, die Vorstellung des Menschen als funktionierender Organismus. Dieses mechanistische Menschenbild ist eben sehr weit verbreitet in den Vorstellungen vieler Ärztinnen und Ärzte. Und das Menschenbild muss aber eben hinterfragt werden und muss eben so reflektiert werden, dass wir darin einen reduktionistischen Zugang auf den Menschen erkennen. Der Mensch ist natürlich ein Naturwesen, das über Naturgesetze funktioniert, aber nicht nur. Und den Menschen darauf zu reduzieren, das ist das Problem. Die moderne Medizin ist ja in ihrer Ausgestaltung nur deswegen so, im Sinne einer Durchschleusungsmedizin, weil sie diesem Menschenbild folgt. Weil sie denkt, der Mensch ist im Grunde ein Wesen, das allein zu reparieren ist, damit es ihm wieder besser geht. Und nichts gegen das Reparieren, aber darin ist der Sinn der Medizin nicht erschöpft, weil der Mensch eben mehr ist als ein zu reparierender Mechanismus. Daher ist genau dieses mechanistische Menschenbild ein Irrläufer der modernen Medizin. Und das versuche ich durch ergänzende Reflexionen auf das Bild des Menschen kritisch zu reflektieren. Dass wir den Menschen eben in seiner leibseelischen Einheit sehen müssen, dass wir den Menschen als ein relationales, aber auch soziales Wesen sehen müssen und dass wir letzten Endes eine Grundreflexion auf diese anthropologischen Bedingungen brauchen. Und die Ethik der Verletzlichkeit ist so ein Zugang, der jenseits des mechanistischen Denkens die Relationalität des Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Können Sie das noch mal ein wenig ausführen, warum Sie jetzt dieses mechanistische Menschenbild sozusagen hinterfragen und auch eigentlich gerade schon so ein bisschen dargestellt haben, dass der Mensch da eigentlich doch noch mehr ist? Also woran machen Sie das sozusagen fest, dass man da eben ein anthropologisches Menschenbild, ein anderes Menschenbild bräuchte?
Die moderne Medizin folgt ja bestimmten Paradigmen. Und ein Paradigma der modernen Medizin ist das, wie ich finde, das Reparaturparadigma. Die moderne Medizin funktioniert so, dass sie meint, sie kann sich, wenn sie konfrontiert wird mit dem leidenden Menschen, darauf beschränken, einfach eine Manipulation an seinem Körper vorzunehmen. Und sieht darin ihr Soll erfüllt. Und das halte ich für einseitig. Nicht für falsch, aber für einseitig. Und das kann man eben entfalten, indem man auf den Reduktionismus blickt, der mit der Internalisierung eines mechanistischen Menschenbildes verbunden ist. Wenn wir den Menschen als Mensch-Maschine betrachten, dann ignorieren wir die Interdependenz zwischen Geist, Körper, Seele. Dann ignorieren wir das Eingebundensein des Menschen in eine Welt. Wir ignorieren seine leibseelische Einheit. Wir ignorieren eben die Zusammenhänge, die bestehen zwischen dem Leib der Seele und dem Geist. Und diese Zusammenhänge ist eigentlich das Spannendste am Menschen.
Und wie würde eine Medizin, eine moderne Medizin aussehen, die diese Zusammenhänge aber mitdenkt und mit berücksichtigt?
Diese Ansätze einer solchen Medizin gibt es ja schon, wenn Sie an Palliativmedizin denken, wenn Sie an Psychosomatik denken, auch Psychiatrie, gibt es solche Ansätze, auch natürlich innere Medizin und so weiter. Aber sie sind eben nicht die neuen Paradigmen, sondern eher Ausnahmefälle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Medizin begreifen, weniger als eine technische Errungenschaft, die genau weiß, was zu manipulieren ist, sondern wir müssen sie neu als eine soziale Praxis begreifen, in der das zweckrationale Handeln mit dem verständigungsorientierten Handeln verbunden wird. Medizin ist unabdingbar angewiesen auf Verständigung. Medizin ist angewiesen auf das Gespräch. Medizin braucht überhaupt, um zu erkennen, was für den anderen gut ist, den sprechenden Zugang auf den anderen. Und dadurch kann die Medizin sich nicht auf das Reparieren beschränken, weil nur über das Sprechen kann sie herausfinden, wo überhaupt zu manipulieren ist und wie weit zu manipulieren ist und ob überhaupt. Das lässt sich nur über die Investition in Beziehungen herausfinden und nicht allein durch die Reduktion des Menschen zu einem Organismus, den man zu objektivieren hat.
Wenn man das nochmal ein wenig weiterdenkt, wie ließe sich denn im Medizinsystem auch besser auf die Verletzlichkeit des Menschen eingehen? Müsste man gemessen an dem heutigen Zustand da etwas ändern?
Wenn wir die Ethik der Verletzlichkeit ernst nehmen, ist es ein Imperativ, etwas zu ändern. Denn momentan sind die Abläufe ja so, dass die moderne Medizin dazu angehalten wird, im Grunde sich auf ihre Sachlichkeit zurückzuziehen und insofern vollkommen unpersönlich zu bleiben. Das ist der Fehler der modernen Medizin. Indem sie einen Umgang mit den leidenden Menschen findet, der ihnen nicht gerecht wird. Weil dieser Umgang, der sich darauf zurückzieht, einfach nur Informationen zu geben und es dem anderen zu überlassen, frei zu entscheiden, dieser Umgang wird den Angewiesenheitsverhältnissen kranker Menschen nicht gerecht. Denn diese Menschen möchten ja nicht einfach nur Informationen haben. Sie sind in einer Lebenskrise. Insofern brauchen sie Beratung und nicht nur Informationen. Sie brauchen Begleitung und nicht nur Behandlung. Sie brauchen eben in den Heilberufen Personen, die sowohl etwas von dem Befund verstehen, als auch sich für die Person interessieren, die eben Träger dieser Befunde ist. Und das ist quasi die Grenze der modernen Medizin, dass sie sich einseitig auf die Verobjektivierung des Befundes konzentriert, ohne die Frage aufzuwerfen, wer der andere ist. Sie interessiert sich nur für die Frage, was hat er, aber nicht, wer ist er? Und um die Frage, wer er ist, zu beantworten, kann sich die Medizin nicht auf das Verobjektivierende zurückziehen. Dann muss sie nämlich subjektivieren. Sie muss zuhören. Sie muss verstehen lernen. Deswegen verstehe ich Medizin als eine verständigungsorientierte soziale Praxis.
Und was würden Sie sagen, woran liegt es, dass wir diese vorherrschende Einseitigkeit haben? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele ÄrztInnen von sich aus vielleicht sagen würden, dass sie eigentlich sich gerne auch diese Zeit nehmen möchten und den Menschen da eben auch gerne in dieser Weise betrachten. Und viele machen das bestimmt auch. Aber wenn man eben auf das ganze System der Medizin schaut, dann scheint da ja doch irgendwie vieles im Moment so zu liegen und zu stehen, dass es ja diese starke Einseitigkeit gibt. Aber was würden Sie sagen, was sind da eigentlich die Ursachen? Wo müsste man wirklich was verändern?
Die Grundursachen der modernen Fehlentwicklung der modernen Medizin liegen in Vorverständnissen, die nicht reflektiert werden. Das Vorverständnis, dass jeder Mensch souverän ist. Das Vorverständnis, dass der Mensch eigentlich ein Autofaber ist, der sich selbst macht und gar nicht angewiesen ist auf andere. Das Vorverständnis des Menschen zum Beispiel, wie wir in der modernen Medizin es fest etabliert haben, wenn wir die moderne Medizin als tatsächlich eine Disziplin betrachten, bei der es um Erlöse geht, bei der man die Kliniken zu Unternehmen gemacht hat, dann ist die Konsequenz daraus, dann müssen wir sagen, dann sind Patienten eben nicht mehr Patienten, sondern werden sie zu Kunden umdefiniert. Und wenn wir den Patienten zu einem Kunden machen, dann setzen wir viele Dinge voraus. Nämlich, dass er als Kunde eine Kundensouveränität hat, die eben nicht von Angewiesenheitsstrukturen durchzogen ist, sondern von einer Selbstmächtigkeit. Und das zeigt eben auf, dass diese Vorstellung des Menschen, der Krise, die Krankheiten hervorrufen kann, nicht gerecht wird. Und das ist das Grundproblem der modernen Medizin. Wenn die moderne Medizin vom Patienten als Kunden ausgeht, dann legitimiert sie gleichzeitig damit das Alleinlassen des anderen. Und das ist der Fehler der modernen Medizin, dass sie sich darauf beschränkt, Patienten durchzuschleusen, ohne sie wirklich verstehen zu wollen. Und auf die Grundfragen, die aufgeworfen werden, findet die moderne Medizin dadurch keine Antwort, weil sie im Grunde meint, andere ihrem Schicksal überlassen zu können, in ihrer Entscheidung sie sich selbst überlassen zu sollen. Und das beruht auf der Ignoranz der Verletzlichkeitsstrukturen. Deswegen müssen wir den anderen Menschen als ein grundverletzliches Wesen betrachten, damit wir nicht die Frage eben in den Raum stellen, was willst du, sondern die Frage, wie kann ich dir helfen, dass du dir in dieser Krisensituation klarer wirst darüber, was für dich wichtig ist. Nur wenn wir die Verletzlichkeit als Grundmoment menschlicher Existenz anerkennen, werden wir die Medizin zurückführen können zu einer zwar Technik anwendenden, aber doch Sorgebeziehungen sein müssenden sozialen Praxis.
Dazu passend haben Sie ein etwas älteres, also im Sinne von ist schon ein wenig her, dass es veröffentlicht wurde, aber ein Buch geschrieben über das Gesundheitswesen als Geschäftsmodell, in dem Sie gerade diese Kommerzialisierung der Heilkunst kritisieren. Können Sie da vielleicht nochmal so ein ganz paar Punkte auch aus diesem Buch herausgreifen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen zurückliegt?
Die Vorstellung, man könnte Medizin wie einen industriellen Betrieb organisieren, diese Vorstellung ist grundlegend falsch und hat, indem sie politisch durchgesetzt worden ist, viele Fehlentwicklungen auf den Plan gerufen, unter denen wir heute immer noch leiden. Die Fehlentwicklung, dass unter einer solchen Vorstellung Medizin als einen Geschäftsbereich zu betrachten, dass unter dieser Vorstellung wir Anreize in die Medizin hineingetragen haben, die deletär sind. Der Anreiz, so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Der Anreiz, so schnell wie möglich durchzuschleusen. Der Anreiz, sich auf das rein Formale zu beschränken. Der Anreiz, so viele Patienten wie möglich zu haben, weil das viel Geld bringt. All diese Entwicklungen haben die Identität der Medizin durchaus gefährdet, haben die Medizin gekapert in gewisser Weise, dass die Medizin zwar als Medizin auftritt, aber gar nicht medizinische Ziele verfolgt, sondern eher ökonomische Ziele, die Ziele der Erlösoptimierung. Dadurch wurde die Medizin selber einer Veränderung unterzogen, die ihre Grundidentität auf den Kopf gestellt hat. Und deswegen müssen wir zurück. Nicht zurück zu früher, aber zurück zur Frage, wofür ist Medizin da? Und die Medizin ist nur dadurch Medizin, dass sie das Versprechen gibt, sich der Not des anderen anzunehmen. Sie wird nicht dadurch Medizin, dass sie Erlöse optimiert. Medizin hat mit der Maximierung von Erlösen nichts zu tun. Die Medizin ist keine Praxis, bei der sie ihre Identität in der Umsatzsteigerung erkennen kann, sondern Medizin identifiziert sich mit der Frage, was kann ich für den anderen tun? Und die Finanzierung muss eben von dieser Entscheidung, was zu tun ist, entkoppelt werden. Wenn das zu sehr vermengt wird, dann wird die Medizin korrupt. Das ist das Problem der modernen Medizin gewesen.
Ein etwas neueres Buch von Ihnen trägt den Titel Vertrauen in der Medizin, Annäherung an ein Grundphänomen menschlicher Existenz. Sie hatten jetzt gerade angesprochen, die ganzen Probleme, die eben die moderne Medizin mit sich trägt. Und ich denke, ein Problem, was ja damit dann auch einhergeht, gerade für die PatientInnen, ist eben dieses Thema Vertrauen in die Medizin. Können Sie vielleicht da noch ein paar Punkte mit einbringen, auch was Sie in diesem Buch ausführen?
Ich verstehe Medizin als eine Beziehungspraxis. Und wenn wir fragen, was für eine Beziehung braucht die Medizin, um als solche tatsächlich sich zu verwirklichen, dann ist die Antwort einfach die, dass wir ohne eine Vertrauensbeziehung keine Medizin verwirklichen können. Denn die Patienten müssen das Gefühl haben, dass sie den Ärztinnen und Ärzten vertrauen können, damit sie sich ihnen überhaupt offenbaren. Wenn wir kein Vertrauensverhältnis haben in der Medizin, werden die Patientinnen und Patienten die Medizin gar nicht aufsuchen. Sie werden ihnen gar nicht alles sagen. Und das wäre eine katastrophale Situation für die kranken Menschen. Deswegen müssen wir einen Vertrauensrahmen schaffen, damit man in der Medizin das Bewusstsein wachhalten kann, dass die Ärztinnen und Ärzte sich einem sozialen Ziel verschreiben und diesem Ziel treu bleiben. Das ist die Voraussetzung für das Vertrauensverhältnis. Und genau die Ökonomisierung hat dieses Vertrauensverhältnis angezweifelt, angegriffen. Wenn wir heute immer noch Medizin haben, liegt es daran, dass viele Ärztinnen und Ärzte eben sich als vertrauenswürdige Personen erweisen, aber nicht wegen des Systems, sondern trotz des Systems. Das ist die Grundlage des Vertrauens.
Ich würde jetzt gerne am Schluss noch zu ein paar persönlichen Fragen zu Ihnen kommen. Wir haben aber jetzt natürlich auch wirklich vieles eigentlich angesprochen, gerade natürlich um das Thema Verletzlichkeit und auch eben um das Thema Medizin als solche und unser Medizinsystem heutzutage. Wollen Sie noch irgendetwas dazu gerade ergänzen? Gibt es noch irgendwelche Gedanken, die Sie dazu gerne äußern möchten, bevor wir jetzt dann zu den persönlichen Schlussfragen kommen?
Ich finde die Verletzlichkeit deswegen so wichtig, weil je mehr wir auf die Verletzlichkeit reflektieren, desto klarer wird eben, dass die Verletzlichkeit die eigentliche Grundlage ist für die Frage, was kann ich für den anderen tun? Die Verletzlichkeit ist im Grunde nichts anderes als eine Stifterin von Achtung, von Respekt. Wenn ich den anderen als verletzliches Wesen betrachte, dann trete ich automatisch zurück und versuche, dem anderen in einer Weise gerecht zu werden, dass solche Werte wie Umsicht, wie Geduld, wie Achtung vor dem anderen verwirklicht werden können. Wenn wir den anderen nicht als verletzliches Wesen betrachten, dann besteht eben die Gefahr, dass wir in ein unpersönliches Verhältnis zu ihm treten und seine Bedürfnisse gar nicht wahrnehmen.
Kommen wir nun also zu den etwas persönlicheren Fragen. Was würden Sie sagen, welche Persönlichkeiten haben Sie besonders inspiriert und geprägt?
Da ich ja die Medizin in ihrer mechanistischen Vorstellung des Menschen immer als reduktionistisch wahrgenommen habe, haben mich natürlich gerade die Zugänge in der Philosophie besonders interessiert, die komplementär dazu stehen. Den phänomenologischen Zugang, den hermeneutischen Zugang. Das ist das, was mich besonders begeistert hat. Die Frage nach dem Verstehen des Menschen. Insofern ist gerade die Hermeneutik für mich eine sehr wichtige Disziplin. Hans-Georg Gadamer hat mich sicherlich sehr geprägt, aber auch Paul Ricoeur. Und sicherlich auch die Phänomenologie in der Weise, dass ich davon überzeugt bin, dass wir auch von Heidegger sehr viel lernen können, weil er auf die Grundbedingungen menschlicher Existenz und auch auf die Bedingungen der Sorge eingegangen ist, die ich als einen wesentlichen Begriff für die Medizin ansehe.
Und wenn Sie nur ein Buch nennen können, welches würden Sie empfehlen?
Paul Ricoeur, das Selbst als ein anderer. Ein faszinierendes Buch, das eben auch auf diese Verschränktheit des Selbst mit dem anderen verweist. Und das ist gerade für die Medizin ein Zugang auf den Menschen, der dringend notwendig ist.
Und dann will ich Sie gerne noch abschließend fragen, ob Sie noch irgendetwas am Schluss von sich aus sagen möchten.
Ich bedanke mich für das gute Gespräch, das ich mit Ihnen führen durfte.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo-YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.